In Markus 14, Abvers 66 heißt es: In der Zwischenzeit hielt sich Petrus unten im Hof auf. Eine von den Dienerinnen des hohen Priesters bemerkte ihn, als er sich am Feuer wärmte. Sie sah ihn näher an und sagte dann: Du warst doch auch einer von denen, die mit Jesus von Nazareth zusammen waren. Petrus stritt es ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er und ging hinaus in den Vorhof. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Erstmal bis hierhin. Wir hatten das letzte Woche schon gehört. Petrus war heimlich gefolgt, als Jesus verhaftet und weggeführt wurde. Und er ist bis in diesen Innenhof mitgegangen. Vielleicht noch in der Hoffnung, dass Jesus gleich freigesprochen wird und er ihn dann wieder mitnehmen kann. Vielleicht hat er sich ja wirklich noch Hoffnung gemacht, der Petrus. Und ist also mit hineingegangen in den Innenhof und hat sich dann da ans Feuer gesetzt. Es war wohl sehr kalt, ähnlich wie heute hier. Und nur, dass wir leider kein Feuer haben. Wäre auch ein bisschen unpraktisch gerade hier in der Halle. Aber Petrus ist damit hineingeschlichen und hat vielleicht immer noch so einen Funken Hoffnung, dass alles gut ausgeht. Schließlich wusste er, wer da gerade verhaftet wurde. Er wusste ja, auch wenn er das jetzt nicht unbedingt mitbekommen hat, wer Jesus ist, der sich ja gerade, haben wir letzte Woche in der Predigt gehört, ja selbst offenbart hat und nochmal gesagt hat, deutlich: Ich bin der Menschensohn, ich bin der Messias, ich bin der Sohn Gottes. Und er wusste auch, dass es zu dem Messias dazugehört, dass er das Volk wieder in die Freiheit führt. Und jetzt kommt er an einen Punkt, wo er vielleicht spürt, die Sache geht nicht gut aus. Wo er merkt, dass all sein Glaube, all das, was er erlebt hat in den letzten Jahren, worauf er seine Hoffnung gesetzt hat, dass das den Bach runtergeht. Kennst du das aus deinem Leben vielleicht auch? So Situationen, wo du den Eindruck hast, boah, jetzt reißt mir es vollkommen den Boden unter den Füßen weg, alles, was ich bislang geglaubt habe, was ich gehofft habe, worauf ich mein Leben aufgebaut habe, und jetzt reißt mir den Boden unter den Füßen weg. Dem Petrus ging es in diesem Moment so. Und vielleicht kennst du solche Situationen aus deinem Leben. Und ich habe mich gefragt in der Vorbereitung, was muss passieren, dass mein Glaube bricht? Was muss passieren, dass mein Glaube zusammenbricht? In Lukas 24, da lesen wir das von den Emmaus-Jüngern. Die sind da gerade unterwegs mit Jesus, wissen es aber nicht, dass er das ist, haben ihn noch nicht erkannt und sagen dann zu ihm Folgendes. Noch eine Seite, dann habe ich es. Komm schon. So. Sagen zu ihm: Er war ein Prophet, der vor Gott und dem ganzen Volk erstaunliche Wunder tat und mit großer Vollmacht lehrte. Doch unsere obersten Priester und die anderen Ältesten haben ihn verhaftet. An dieser Stelle befinden wir uns jetzt gerade mit Petrus im Innenhof. Sie haben ihn den Römern ausgeliefert, das kommt jetzt gleich, und zum Tod verurteilen lassen, und er wurde gekreuzigt. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, der Israel retten und erlösen wird. Das alles geschah vor 3 Tagen. Wir hatten gehofft, er sei der Christus, aber er wurde verhaftet, verurteilt und hingerichtet. Was muss passieren, dass dein Glaube zusammenbricht? Der Glaube von den Emmaus-Jüngern hier und auch der Glaube von Petrus in diesem Moment im Innenhof, wo er gemerkt hat, die Sache geht nicht gut aus, haben dazu beigetragen oder dafür gesorgt, dass der Glaube zusammenbricht. Und jetzt kommt diese Frau, die ihn erkennt. weil man einfach logischerweise, ne, man hat ja immer Jesus gesehen. Jesus war ja die Attraktion. Die sind ja scharenweise immer dahin gelaufen, wo Jesus war. Und natürlich haben die Leute auch schnell umrissen, welche 12 Leute zu ihm gehören. Und 12 Leute kann man auch einigermaßen sich merken. So, der engere Kreis der Jünger, diese 12, die sich Jesus ausgesucht hatte, die mit ihm unterwegs waren, ungefähr 3 Jahre lang, die mit ihm Leben geteilt haben, die überall mit dabei waren, die alles miterlebt haben. Was hätten die eigentlich für einen Glauben haben müssen? Was hätte der Petrus für einen starken Glauben haben müssen? Nach all dem, was er miterlebt hat, wie Jesus ist und wer Jesus ist, der selber gesagt hat, du bist der Christus. Und jetzt zerbricht sein Glaube und diese Frau erkennt ihn in diesem echt dunklen Moment seines Lebens und spricht ihn direkt an, sagt, du warst doch auch einer von denen. Und Petrus streitet es ab. Er streitet nicht für, sondern er streitet es ab. Danke, Astrid, für das Bild mit dem Krähen des Hahns. Petrus streitet nicht für Jesus, sondern er streitet es ab, dass er ihn überhaupt kennt. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagt er. Und dann macht er einen ganz großen Fehler. Ja, er geht einfach weg. Du kannst nicht in dem einen Moment sagen, ich weiß nicht, wovon du redest, und dann einfach dich schnell zu... Das ist doch total auffällig. Das checkt ja jeder. So, ne? Ich check das schon auch, wenn gestern waren wir bei Freunden und die Joanna wollte bei denen gerne noch eine Serie gucken und dann habe ich gesagt, ist das nicht die gleiche Serie, die auch bei uns zu Hause läuft? Nein. Man hat es aber doch halt gemerkt. Ja? Ich bin ja auch nicht doof. Ja? Die Leute damals, die waren auch nicht doof. Die haben das doch gemerkt, dass die Frau recht hat. Dass Petrus dazugehört. Und er zieht sich zwar so ein bisschen zurück in diesem Moment, kikriki, kräht der Hahn das erste Mal. Die Dienerin sieht ihn dort stehen, die gleiche Frau wahrscheinlich. Die sieht, wie er rausgeht, beobachtet ihn immer noch so ein bisschen im Schein vom Feuer. Man erkennt Kinder des Lichts. Und sie sieht ihn da stehen und sagt dann zu den anderen, psst, hey, der ist auch einer von denen. Der gehört auch zu Jesus. Also sie sucht sich jetzt Unterstützer. Sie ist jetzt nicht mehr die alleine sagt, du bist auch... Nein, sie sucht sich jetzt noch andere Leute dazu. Taktisch total klug. Ja? Zur damaligen Zeit galt das Wort einer Frau leider nicht sehr viel. Gott sei Dank sind wir heute schon einige Schritte weiter. Und jetzt sucht sie sich Unterstützer, die auch nochmal die Augen aufmachen. Es ist immer wieder gut, Menschen wachzurütteln, dass sie die Augen aufmachen. In dem Fall... nur leider auf der falschen Seite, aber ist egal. Jedenfalls stiftet sie die an und sagt, hey, schaut euch den nochmal genau an. Habt ihr es nicht auch gesehen? Das ist doch der Typ, der immer mit Jesus unterwegs war. Sie kennen seinen Namen noch nicht, sonst hätten sie ihn vielleicht sogar beim Namen genannt. Ist auch nicht wichtig, dass man die Jünger von Jesus alle beim Namen kennt. Ist auch nicht wichtig, dass alle meinen Namen kennen, weil ich bin gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass man den Namen kennt von Jesus. Und dass man sich auf ihn beruft und dass man zu ihm hält, zu diesem Jesus. Den muss man kennen, der ist wichtig, der ist lebensentscheidend. Und wieder streitet er es ab. Jetzt steht hier gar nicht dabei, was er sagt oder so. Und kurz darauf sagten auch die Umstehenden zu Petrus, du musst auch einer von ihnen sein, du kommst doch auch aus Galiläa. Sie haben ihn erkannt an seinem Dialekt. Sie haben gemerkt an seinem Dialekt, ja, du bist aus Galiläa. Dialekte sind sowas Verräterisches, gell? Ich liebe das ja, Schwaben erkennt man ja sofort, gell? Zum Beispiel. Ja, die können da gar nicht viel dafür, das ist halt einfach so. Ja. Oder Ostfriesen, ja, die haben ja gar keinen Dialekt, die haben eine eigene Sprache. Ja. So, die erkennt man auch sehr schnell. Außer uns Hessen halt, wir fallen halt nicht so auf, gell? Aber sonst erkennt man Menschen sonst sehr, sehr schnell an ihrem Dialekt. Und die haben damals den Petrus sofort erkannt, haben gecheckt, hey, das ist auch ein Galiläer, genauso wie dieser Jesus. Und die Galiläer, die waren schon immer von Grund auf verdächtig. Ja, die Galiläer, das waren immer schon so, oh, da muss man aufpassen. Galiläer, also die aus diesem Landstrich, ne, da so, die waren bekannt dafür, dass sie, auch die waren immer mal gut für einen Aufruhr oder so. Da waren die schon ganz, die Galiläer halt, ne? Weiß nicht, wer hier so die Galiläer sind. Ich hatte eingeplant, dass ihr jetzt irgendwas reinruft, aber die Franken hier von einer bestimmten Richtung. Genau, also, weiß nicht, wer so die Galiläer heute sind. Also die, die immer mal für so einen Aufruhr gut sind. Und dann war denen sofort klar, dieser Mann, sie kannten ja den Namen Petrus nicht, dieser Mann, der gehört auch dazu. Und Petrus erwiderte, ich schwöre bei Gott, ich kenne den Mann nicht, von dem ihr redet. Er sagt nicht den Christus, er sagt nicht den Menschensohn, er sagt nicht den Sohn Gottes, er sagt den Mann. So ganz allgemein. Er nennt ihn nicht mal mehr beim Namen. Er sagt nicht, ich kenne diesen Jesus, diesen Christus, diesen Messias. Nein, er sagt, ich kenne den Mann nicht. Er schwört, er kennt den Mann nicht, von dem sie reden. Und in diesem Augenblick krähte der Hahn zum zweiten Mal. Und da erinnerte sich Petrus daran, was Jesus zu ihm gesagt hatte, bevor der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er brach zusammen und weinte. Ich habe mich in der Vorbereitung auf die Predigt ein bisschen versucht hineinzufühlen, wie es wohl dem Petrus in diesem Moment ging. Ihr habt das gemerkt in der Einleitung zur Predigt vielleicht. Was muss passieren, dass dein Glaube, deine Hoffnung, das, worauf du dein ganzes Leben ausrichtest, was muss passieren, dass das zerbricht? Beim Petrus war das genau dieser Moment, als er gespürt hat, als er erlebt hat, dass mit Jesus geht nicht so aus, wie ich gedacht habe. Und sein ganzer Glaube war futsch. Was muss in deinem Leben passieren, dass dein ganzer Glaube kaputt geht? Und zu was bist du dann in der Lage? Zu was bist du in der Lage, wenn du merkst, alles, was mir wichtig war, worauf ich mein ganzes Leben gehofft habe, geht weg? Zu was bist du dann in der Lage? Und sind wir ganz ehrlich, da sind wir ganz Mensch. Es sei denn, und jetzt kommt dieses richtige Stichwort, Resilienz. Ja, kennt ihr dieses Wort? Resilienz bedeutet Stehaufmännchen sein. Letztlich. Resilienz ist so ein Modewort, ich kenne das auch erst seit einiger Zeit eigentlich. Ja, früher nie was von Resilienz gehört, als ich noch so 12, 14, 16 Jahre alt war. Vielleicht gab es das da, nee, es gab es da auch schon. Es gibt nämlich schon seit vielen, vielen Jahren Studien, die haben angefangen auf einer hawaiianischen Insel, da würde ich auch gerne mal Studien machen, zu dem Umgang, wie Menschen mit Konflikten, mit Schwierigkeiten, mit Herausforderungen des Lebens umgehen. Und Resilienz ist das, ist das Wort dafür, auf Deutsch heißt es so viel wie die Widerstandskraft. Also es geht um das Immunsystem der Seele letztlich. Also wie gehst du damit um, wenn du Rückschläge erlebst, wenn du Frustration erlebst, wenn du Stress erlebst, wenn du Krisen bewältigen musst? Und Krisen kann dann alles Mögliche sein, es können Unfälle sein. Ich habe jetzt letzte Woche erst, habt ihr das gehört, mit diesem schrecklichen Unfall, die Eltern, 30, 32 Jahre alt, bringen das Vierjährige zur Kindertagesstätte. Das Auto rollt los und überrollt den eigenen anderthalbjährigen Sohn. Sie haben ihn noch versucht wiederzuleben, wiederzubeleben, aber im Krankenhaus ist er gestorben. Das ist so mit der schlimmste Unfall, den man sich als Eltern vorstellen kann. Und natürlich wurde erstmal gegen sie jetzt ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Aber ich habe schon die Aussage gehört von einem Richter, der sagte, eine Strafe kriegen die nicht, weil gestraft sind sie genug. Unfälle, wie geht man damit um, wenn sowas im Leben passiert? Wenn du vielleicht gerade dabei bist, dein Haus zu planen mit dem zweiten Kinderzimmer und dem dritten Kinderzimmer und dann stirbt eines deiner Kinder. Wie gehst du damit um, wenn du mitten in der Corona-Krise deinen Job verlierst und dir nicht sicher bist, ob du jemals wieder einen Job findest, weil er so speziell ist oder weil es deine Firma vielleicht nach der Krise nicht mehr gibt oder andere Firmen? Wie gehst du um mit einer schweren Krankheit? Oder wenn du eine geliebte Person dich davon verabschieden musst? Und Resilienz ist dieses Stichwort, so, ne? Die Widerstandskraft der Seele. Also wie gehst du damit um, wenn solche Dinge in deinem Leben passieren? Und wie kann das geschehen, dass du so ein Stehaufmännchen bist, dass es dich nicht umhaut und du nicht einfach liegen bleibst? Wie Petrus, ne? Er brach zusammen und weinte. In diesem Moment war er kein Stehaufmännchen. In diesem Moment war er einfach ein Gebrochener, zutiefst, ja, einfach fertig. Wie gehst du damit um, wenn sowas in deinem Leben passiert? Die Leute diskutieren ein bisschen darüber, wie das mit der Resilienz ist und was alles so dazugehört und was nicht und wie auch immer. Und ich habe einfach aus diesen ganzen Möglichkeiten mal eine rausgezogen, die ich cool finde. So. Nämlich man sagt, diese Resilienz, also das Immunsystem der Seele, die Widerstandskraft, das, was dich zu einem Steh auf Frau